Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 52. Er öffnete die Tür zum Nebenzimmer. Die gegenüberliegende Tür desselben stand auf. Es war derselbe Raum, in welchem gestern die beiden beisammen gewesen waren. Draußen auf der Decke der Veranda lagen die vier pommerschen Grenadiere. Es war ihnen gelungen, ganz unbemerkt heraufzukommen. Nun hatten sie schon eine geraume Zeit gewartet, aber nichts sehen oder hören können. »Verdammt langweilig«, flüsterte der eine. »Wie auf Vorposten«, sagte der andere. »Haltet das Maul«, meinte August. »Wir haben aufzupassen.« »Auf wen?« »Auf das Mädchen.« »Wo ist es denn?«
»Da drin natürlich.«
»Besser wär's, wir hätten es hier außen.«
»Unsinn, ich mag keine Französin.«
»Warum nicht?«
»Am Dienstag verliebte ich mich in eine.«
»Ah, und sie?«
»Sie verliebte sich in mich.« »Ich führte sie nach Hause.«
»Gratuliere.«
»Halte das Maul.« Als ich am Mittwoch zu ihr kam, saß ein anderer bei ihr,
der auch ihr Liebster war.
Natürlich, er war ein Eckensteher.
Pfui, Teufel!
Am Donnerstag beluchste sie mich wieder.
Das war dumm.
Am Freitag nahm sie abermals einen anderen mit nach Hause.
Was war er?
Lumpensammler.
Pfui, Teufel!
Und am Sonnabend da...
Da beluchste sie zur Abwechslung wieder dich?
Beinahe, denn sie war hübsch.
Aber hört ihr da drin nicht Leute reden?
Ja.
Die vier Soldaten horchten.
Jetzt war's, als ob ein Frauenzimmer gerufen hätte, meinte August Liebmann.
Das wird so sein.
Wollen wir hinein? Fragte einer.
Nein, ihr wisst, dass ihr mir Subordination zu leisten habt, sagte August.
»Blücher hat die Angelegenheit ganz in meine Hände gelegt. Sogar das Stichwort bin ich selber.
Halt, da ist ja Licht!«
Drinnen wurde die Tür geöffnet und dann die zweite. Die beiden Männer brachten Margot in das Zimmer, vor dessen Fenster die vier lagen.
»Um Gottes Willen, lasst euch nicht sehen«, sagte August.
»Aber passt genau auf!«
Und nun flüsterten sich die Soldaten alle Bemerkungen zu, welche sie machten.
»Sie ist an den Stuhl gebunden.
Und vor dem Munde hat sie einen Knebel.
Donnerwetter, muss die hübsch sein.
Ja, wenn die verdammten Tücher nicht wären.
Wer aber mögen die beiden Kerls sein?
Hört, mir kommt eine Ahnung«, meinte August.
»Welche?«
»Ob das nicht die beiden Halunken sind, welche gestern nach Leutnant Königsau geschossen haben?«
»Du, das wäre möglich.«
»Und das Mädchen ist die, welche dann zu Blücher kam, wo mir der Alte den Ausdruck Frauenzimmer so unter die Nase rieb?«
»Weißt du es genau?
Jetzt sehe ich es deutlich. Wir haben sie ja mit nach Hause geführt.«
»Sapperlot, was machen sie mit ihr?«
»Das sieht gerade so aus, als ob sie mit ihr und dem Stuhle durch die Wand rennen wollten.«
»Das tun sie auch. Guckt, eine Tapetentür.
Habt ihr es gesehen, wie man sie öffnet?«
»Ich«, antwortete August stolz.
»Wie denn? Ich habe nichts gesehen. Es ging mir zu rasch.«
»Dir habe ich nichts zu melden, sondern Blüchern.«
Der Baron war mit dem Kapitän in dem Tapetenzimmer verschwunden, doch kamen die beiden sehr bald zurück. Sie gingen miteinander wieder nach der Bibliothek. Dort öffnete der Baron den Schreibtisch, zog ein verborgenes Fach heraus und entnahm demselben einen Wechsel.
»Hier«, sagte er.
Der Kapitän griff hastig danach, überlas ihn und riss ihn dann in Stücke, welche er vorsichtig in seine Tasche steckte. Da wurde draußen die Glocke gezogen.
»Wer mag das sein?« meinte der Baron.
»Vielleicht Ihr Kammerdiener?«
»Möglich, warten Sie, ich werde öffnen.«
Er durcheilte die vorderen Zimmer bis zum Vorsaale, dessen Tür er entriegelte. Anstatt seines Dieners erkannte er den Mäher. Die beiden anderen standen etwas seitwärts, so dass er sie noch nicht sehen konnte.
»Ah, du?« fragte er. »Was führt dich zu so ungewöhnlicher Zeit zu mir?«
»Ich habe dir diese beiden Herren vorzustellen«, antwortete der Beamte.
»Wen?« Er trat bei diesem Worte vollständig auf den Vorsaal hinaus und erkannte nun, allerdings zu seinem augenblicklichen Schrecken, wen er vor sich habe. »Baron Reac?« fragte Blücher kurz und gebieterisch. »Zu Dien.« »Herr Richemont bei Ihnen?« »Ja«, antwortete der Gefragte zögernd. »Weiter niemand?« »Nein.«
»Wollen sehen.«
Er machte Miene einzutreten, da aber stellte sich ihm der Baron in den Weg. »Bitte, mein Herr«, sagte er, »bei mir ist jetzt nicht Besuchsstunde.«
»Aber bei mir, alter Junge«, sagte der Marschall,
indem er ihn einfach zur Seite schob und eintrat.
»Überhaupt wirst du gleich erfahren, was die Stunde ist.«
Der Baron sah sich überrumpelt. Er musste nun auch die beiden anderen eintreten lassen. Er war außerordentlich froh, Margot bereits in das verborgene Zimmer gebracht zu haben. Wären diese Kerls eher gekommen, so hätten sie ihn mit ihr überrascht. Was aber wollten sie bei ihm? Suchten sie nach Margot? Vermuteten sie sie bei ihm?
»Wo ist denn dieser Richemont?« fragte Blücher.
»In meiner Bibliothek«, antwortete der Baron.
»Gehen wir also dorthin, führen Sie uns.«
Als sie in die Bibliothek traten, war Richemont nicht weniger bestürzt als vorher sein Verbündeter. Man konnte ihm seinen Schreck zwar nicht anmerken, dazu besaß er zu viel Selbstbeherrschung, aber im Stillen sagte er sich, dass jetzt eine schlimme Stunde kommen werde und dass nur die größte Unverfrorenheit imstande sei, darüber hinwegzuhelfen. »Kapitän Richemont, Exzellenz, Feldmarschall von...« Diese Namen nannte der Baron, um die Herren einander vorzustellen. Blücher jedoch fiel ihm schnell in die Rede.
»Schon gut, geben Sie sich keine Mühe, brauchen den Namen nicht zu hören, denn ich kenne diese Strolche schon.
Der Herr Leutnant von Königsau kennt sie beide auch genau.
Wozu also solche Wippchen? Wo haben Sie Mademoiselle Margot?«
Man sieht, der alte Marschall vorwärts sprang mit seiner Frage gleich mitten in den Feind hinein. Sie war an ihren Bruder gerichtet.
»Jedenfalls zu Hause«, antwortete dieser.
»Ah, zu Hause, meinte der Alte, indem er sich im Zimmer umblickte. »Exzellenz«, meinte da Königsau, »riechen Sie nichts?« Blücher schnüpperte die Luft ein und sagte,
»ein verfluchter Geruch, gerade wie Schwefeläther. Leutnant, ich glaube, sie ist betäubt worden.«
»Wenn es ihr im Geringsten geschadet hat«, sagte dieser, »so gnade Ihnen Gott.«
»Natürlich, also, Baron Reac, wo haben Sie Mademoiselle Margot?«
»Exzellenz«, antwortete der Gefragte, »ich weiß wirklich nicht, wie ich dazu komme, nach einer Dame gefragt zu werden, über welche Leutnant Königsau jedenfalls die beste Auskunft zu geben weiß.«
»Ja, das tut er auch«, meinte Blücher.
»Nun, warum die Frage an mich?«
»Weil der Leutnant behauptet, die Dame befinde sich bei Ihnen.«
»Ah«, lächelte der Baron, »ich habe noch nie die Ehre gehabt, Mademoiselle bei mir zu sehen.«
»Also auch heute nicht?«
»Natürlich nicht.«
»Dürfen wir uns überzeugen?«
»Das heißt, Sie zweifeln an der Wahrheit meiner Versicherung?«
»Ja.«
»Sie halten mich für einen Lügner?«
»Ja.«
»Ah, welche Beleidigung! Bei mir haben nur Leute Zutritt, welche höflich aufzutreten wissen. Ich ersuche Sie, mich zu verlassen, und zwar sofort. Am allerwenigsten aber kann es mir einfallen, solchen Menschen zu erlauben, meine Räume zu durchsuchen.« Da trat der Alte auf ihn zu und rief,
»Was, du Wechselbalg, solche Menschen nennst du uns? Da schlage doch der hellichte Teufel hinein! Hier hast du etwas, um zu sehen, wie höflich ich sein kann. Und hier, hier, hier und hier.«
Er holte mit aller Force aus und schlug dem Baron bei jedem Hier die Rechte in das Gesicht, dass es klang, als ob er ihm den Kopf zerschlagen wolle. Da trat der Mäher hinzu und rief, »Exzellenz, um Gottes Willen!« Der Kapitän machte Miene, sich zu beteiligen. Da aber zog Königsau seine beiden Pistolen heraus und rief,
»Halt, wer Exzellenz anrührt, den schieße ich.«
Da trat der Kapitän erschrocken zurück. Der Baron war von den Ohrfeigen so überrascht worden, dass er an eine Gegenwehr zunächst gar nicht denken konnte. Als aber Blücher von ihm abließ, da zog ihm der Grimm und die Bestürzung die Hand empor. Er hatte ganz das Aussehen, als ob er die Ohrfeigen erwidern wolle. Da aber funkelte auch bereits Blüchers Pistolenlauf ihm vor dem Gesichte. »Nieder mit der Hand, Halunke«, gebot der Alte. Der Baron ließ den Arm sinken. Er sah es Blüchern an, dass er im nächsten Augenblicke losdrücken würde. »Aber, Monsieur, so ein Auftritt«, sagte der Mayor. »Exzellenz, ich muss mir wirklich die allerdings sehr höfliche Bemerkung erlauben, dass ich's wunderbar finde.«
»Pah«, unterbrach ihn der Alte, »ich finde hier gar nichts Wunderbares. Der andere hat seine Keile von dem Leutnant bekommen, nun erhält sie der da von mir. Es gibt Subjektas, welchen man nur mit Ohrfeigen antworten kann. O Exzellenz, tragen außerdem noch Pistolen in der Hand.« »Ja, aus Vorsicht. Gestern Abend hat der eine von diesen beiden zweimal auf den Leutnant geschossen, während ihm der andere dazu geleuchtet hat. Bei solchen Leuten muss man sich vorsehen.«
»Welche Verleumdung«, rief der Baron.
»Welche Lüge«, erwiderte der Kapitän.
Blücher sah sie gar nicht an. Er sagte zu dem Mayor: »Sie sehen, dass hier nicht einmal Ohrfeigen mehr fruchten. Solche Sorte Apfel ist bereits so tief innen faul, dass sie stinkt. Ihr ist nicht mehr zu helfen, und weil es ihnen gestern nicht gelang, den Bräutigam zu töten, so haben sie sich heute der Braut bemächtigt. Aber wir werden sie finden.« Da nahm sich der Baron zusammen. Er wendete sich an den Mayor. »Du bist Beamter. Wenn du uns nicht beschützen kannst, so werde ich Beschwerde erheben. Wenn diese Leute mein Haus nicht verlassen, so werde ich mich doch so weit zurückziehen, dass ich gegen Insulten geschützt bleibe, für welche ich mir allerdings Genugtuung geben lassen werde. Kommen Sie, Kapitän.« Er wendete sich zum Gehen. Dies lag aber ganz und gar nicht in Blüchers Absicht. Dieser erhob vielmehr die Pistole und sagte: »Ohne meine ausdrückliche Erlaubnis zieht sich hier niemand zurück.« »Exzellenz«, rief da der Mayor, »das geht zu weit.«
»Unsinn, ich weiß gar wohl, was ich darf«, meinte der Alte. »Es ahnt mir im Gegenteile, dass ich heute noch viel weiter gehen werde.«
»Das heißt, Sie wollen die Durchsuchung des Hauses erzwingen?«
»Ja.«
»Selbst mit bewaffneter Hand?«
»Wie Sie sehen.«
»Ich lege Widerspruch ein.«
»Hilft nichts.«
»Ich mache Exzellenz auf alle Folgen aufmerksam.«
»Ist nicht nötig.«
»Gut, ich wasche meine Hände in Unschuld.«
»Meinetwegen in Sirup oder Buttermilch. Kann es losgehen?«
»Da Sie mich in dieser Weise zwingen, so muss ich mich allerdings fügen. Ich erkläre also als oberster Beamter dieses Arrondissements, dass seine Exzellenz, der Feldmarschall von Blücher, behaupten, es sei in diesem Hause eine junge Dame versteckt, welche man unter Anwendung von List und Gewalt entführt hat. Ich werde also jetzt alle Räumlichkeiten nach der Verschwundenen durchsuchen, weise jedoch alle Konsequenzen von mir ab.«
»Ich werde sie zu tragen wissen«, sagte Blücher.
»Gut, führt uns«, meinte der Mayor zu dem Baron.
»Mich wird man wohl von der Teilnahme an dieser Entdeckungsreise gnädigst dispensieren«, meinte der Kapitän höhnisch.
Der Mayor warf einen fragenden Blick auf Blücher. Dieser antwortete:
»Hat da zu bleiben und mit uns zu gehen. Leutnant, lassen Sie diese beiden Kerle nicht aus den Augen.«
Jetzt begann die Durchsuchung des Hauses, soweit es von dem Baron bewohnt wurde. Sie wurde mit allem Nachdrucke und aller Aufmerksamkeit geführt, lieferte aber nicht das geringste Resultat. Als man nach der Bibliothek zurückkehrte, hatte sich nicht die mindeste Spur der Gesuchten gefunden. Der Baron und der Kapitän warfen einander triumphierende Blicke zu. »Ich werde Genugtuung fordern«, drohte der Erstere.
»Ich ebenso«, stimmte der Letztere bei.
Der Mayor zuckte die Achsel. »Ich kann leider nicht davon abraten«, sagte er. »Ich selbst bin in der Art vergewaltigt worden, dass ich den Weg des Rechtes betreten werde, um meine geschändete Amtsehre reinigen zu lassen. Übrigens habe ich nun die Verpflichtung, darauf aufmerksam zu machen, dass der Herr Baron jetzt unbedingt fordern kann, dass die beiden deutschen Herren sein Haus verlassen.
»Ich fordere es sofort und unbedingt«, sagte Rejak.
Blücher lachte. Er wendete sich an Königsau.
»Schau, mein Junge, wie Ihnen der Kamm schwillt. Wollen doch einmal sehen, ob Sie nicht doch noch zu Kreuze kriechen. Komm!«
Er machte Miene, nochmals in die bereits durchsuchten hinteren Zimmer zu treten. Da aber rief der Baron:
»Halt, jetzt ist meine Geduld zu Ende. Hier herein tritt man nicht.«
»Mach dich nicht mausig, Kerl«, antwortete der Alte. »Jetzt kommt ihr alle noch einmal mit, sonst soll euch der Donner krachen.«
»Exzellenz«, meinte der Mär,
»halte das Maul, vorwärts alle dahin, sonst schieße ich.«
Sie gehorchten und mussten ihm bis in das Zimmer folgen, vor welchem die Soldaten lagen. Blücher wendete sich nochmals an den Mär.
»Sie behaupten also, dass die Gesuchte sich nicht in diesem Hause befindet?«
»Ich kann es beschwören.«
»Gut, ich habe auch nichts gesehen, aber oft hat der Teufel sein Spiel, und ich will doch erst einmal mit Leuten reden, welche gescheiter zu sein pflegen als ein französischer Mär von Paris. August, herein!«
Er wirbelte bei diesem Worte das Fenster auf. Da kommandierte August draußen:
»Ganzes Bataillon marsch!«
Die vier Grenadiere sprangen herein. Der Mär erstaunte, die beiden anderen aber erschraken. Befanden diese Soldaten sich bereits längere Zeit da draußen auf der Veranda, so war das Geheimnis verraten. Der Kapitän suchte unbemerkt wieder in die Nähe der Tür zu kommen. Es gelang ihm nicht, denn das Pistol Königsaus richtete sich sofort nach seinem Kopfe.
»Halt, zurück!«
»Ah«, meinte Blücher, »die Kerls wollen echappieren. Das mögen sie bleiben lassen, sonst fahren sie in den Sack. Vorwärts, alle drei in diese Ecke.«
»Ah, ich auch mit?« fragte der Mär.
»Ja, freilich. Habe ich Paris belagert und erobert, so kann ich schon einmal drei so sanfte Kröten in Belagerungszustand erklären. Vorwärts!«
Er reckte auch seine Pistole vor, und da zog sich dann der Mär mit den beiden anderen in die Ecke zurück, aus der sie nicht zu entweichen vermochten. Nun wendete sich Blücher an die Grenadiere.
»Das Fenster zu, Kinder, und drei von euch an die Tür. Werden diese drei Messieurs schon festhalten. Und nun, mein lieber August, hast du aufgepasst?«
Liebmann nickte wichtig und antwortete:
»Ich hab sie, Exzellenz.«
»Wen?«
»Die Mademoiselle, welche kein Frauenzimmer ist.«
»Donnerwetter, ist's wahr?«
»Ja.«
»Wo hast du sie?«
»Dort.« Er zeigte mit der Hand nach der Tapetentür.
»Dort? Da ist ja die Wand.«
»Ja, aber dahinter.«
»Alle Teufel! Eine Tapetentür vielleicht?«
»Ja.«
»Wie geht sie auf?«
»Da, am Fußboden ist ein Ast. Man bückt sich und drückt darauf.«
»Kerl, woher weißt du das?«
»Habe genau aufgepasst«, schmunzelte der Grenadier.
»Mensch, Freund, Erretter, August, wenn sich deine Worte bewahrheiten, so bist du ein Kerl, den man eigentlich in Gold fassen sollte.«
Er sah den scheinbaren Ast, welchen Liebmann meinte, und drückte mit dem Daumen darauf. Sofort sprang die Tapetentür auf und das Zimmer war zu sehen. Es war finster darin. Das Licht aus der Stube hier durfte man nicht geben. Darum gebot Blücher dem Grenadier, die Lampe aus dem Studierzimmer zu holen. Dies geschah, und nun trat Königsau in das Tapetenzimmer, während die anderen die Gefangenen nicht aus den Augen ließen. Er ließ seinen Ruf des Entsetzens hören.
»O Gott, Margot, meine Margot!«
»Was ist's?« fragte Blücher draußen.
»Sie ist gefesselt an den Stuhl gebunden, auch geknebelt ist sie.«
»Alle Teufel, da fällt jede Rücksicht weg! August!«
»Exzellenz!«
»Reißt einmal hier die Gardinen auseinander, damit wir Stricke bekommen, und bindet mir diese beiden Menschen fest, so fest wie ihr könnt, und wenn ihnen das Blut aus den Nägeln spritzt.«
Das war Wasser auf die Mühle der Grenadiere. Im Nu waren die Gardinen in Stricke verwandelt. Der Baron und der Kapitän wollten sich wehren, aber sie waren den Pommern nicht gewachsen. Sie wurden zusammengeschnürt,